Wenn vom Seelenkalender Rudolf Steiners die Rede ist, so meint jeder, der mit den Wochensprüchen Bekanntschaft gemacht hat, dass damit eindeutig beschrieben wäre, was gemeint ist. Eine Sammlung von 52 Sprüchen, für jede Woche im Jahr einen, um seelisch mit der Natur mitschwingen zu lernen. Das ist richtig, aber nicht alles. Es gibt hinter diesem bekannten Spruch Seelenkalender noch einen unentdeckten, der sich in der Struktur des Gesamtwerks verbirgt. Wie schon beschrieben, ist der Seelenkalender mit regelmäßig angeordneten Spiegel- und Gegensprüchen, aber auch mit Ausnahmen ausgestattet. Diese Strukturen zeigen eine Architektur des Seelenraums, in dem Fühlen, Denken und Wille leben. Aber auf der Suche nach der Bedeutung hinter diesen Spruchbeziehungen, wie sie weiter vorne dargestellt sind, gibt es eine Hürde zu überwinden. Denn die beiden immer neu aufgelegten Seelenkalenderausgaben gleichen sich hinsichtlich der Buchstabenspruchzuordnung nicht. Das führt zu einer Reihe anderer Gegenspruchkombinationen, was diese beliebig werden lässt. Dadurch stellt sich die Frage nach dem Sinn dieser Strukturen noch einmal neu. Warum zeigen die Sprüche grammatische Entsprechungen? Wozu gab Rudolf Steiner ihnen neben der fortlaufenden Nummer zur Verdeutlichung ihrer Reihenfolge auch noch einen Buchstaben? Vergleich der beiden Seelenkalenderausgaben 1912-13 und 1925-26. Ein kleiner Unterschied mit großer Wirkung. In der 1912-13 erschienenen Erstausgabe, deren Strukturen weiter oben eingehend dargestellt sind, gibt es für jede Regelmäßigkeit zwei Ausnahmen. Es gibt zwei Sprüche ohne Buchstaben, die dadurch keinen Gegenspruch haben. Zwei Sprüche, die keine grammatikalische Entsprechung aufweisen und dadurch nicht spiegeln. Und zwei Sprüche, die sowohl Gegen- als auch Spiegelspruch füreinander sind. Das ist in der späteren Ausgabe anders. Die Seelenkalenderausgabe 1925-26. Als die Ausgabe 1925-26 vorbereitet wurde, war Rudolf Steiner schon todkrank. Auf seinem Sterbelager gestaltete er den blauen Einband mit den Sternen, der seither jede Ausgabe ziert. Auch die Zuordnung der Buchstaben zu den Sprüchen wurde verändert. Aus welchem Grund und von wem diese Veränderung vorgenommen wurde, muss offen bleiben. Ich beschreibe lediglich die Unterschiede phänomenologisch und frage nach den Auswirkungen. Die Sprüche 12 und 51 der Ausgabe 12-13 der Erstausgabe tragen keinen Buchstaben. Nun heißen sie 12M und 51Y. In der Ausgabe 1925-26. Sprüche ohne Buchstaben gibt es hier nicht mehr. Um das zu erreichen, wurde nicht, wie es naheliegen würde, das bisher übersprungene J ergänzt, sondern die Buchstaben M bis S wurden um eine Position verschoben. Vor dem T wurde ein ST eingefügt, sodass der Spruch 19S zu 19ST umbenannt wurde und im Winterhalbjahr der Spruch 45T zu 45ST. Wie schon erwähnt, kennzeichne ich die Sprüche des Winterhalbjahres wegen der einfacheren Handhabung mit kleinen Buchstaben. Dies ersetzt den im Original vorhandenen Querstrich darüber. Dadurch wurden im Sommerhalbjahr alle Buchstaben der Sprüche 13 bis 19 um eine Position verschoben. Aus 12 ohne Buchstaben wird so 12M. Aus 13M wird 13N. Aus 14N wird 14O und so weiter. Im Winterhalbjahr wurde ebenfalls zwischen S und T ein ST eingefügt. Dadurch werden alle Buchstaben der Sprüche 45 bis 50 um eine Position verschoben. Aus 51 ohne Buchstaben wird 51Y. Aus 50Y wird 50X. Aus 49X wird 49W und so weiter. Das bedeutet, dass im Vergleich zur Erstausgabe im Sommerhalbjahr 8 Sprüche andere Buchstaben tragen und im Winterhalbjahr 7. Da Sprüche mit gleichem Buchstaben als zusammengehörige Gegenspruchpaare betrachtet werden, ergeben sich dadurch 14 veränderte Spruchpaare, über die Hälfte der möglichen 26. Die durch grammatikalische Entsprechung bewirkte Zusammengehörigkeit der Spiegelsprüche bleibt davon unberührt. Die Abbildung zeigt beide Seelenkalenderausgaben mit ihren Spruchbezeichnungen ineinander gelegt. Außen die Erstausgabe von 1912-13 mit den Spruchbezeichnungen, die zu den Ausnahmen führen, und innen die Spruchbezeichnung von der späten Ausgabe 1925-26 mit den im Vergleich verschobenen Sprüchen und der Einfügung von ST. Konsequenzen. Zeichnet man Verbindungslinien zwischen den spiegelnden Sprüchen und denen mit gleichem Buchstaben, so ergeben sich in der Seelenkalenderausgabe von 25-26 immer geschlossene Systeme aus eckigen Lemniskaten. Die vier beteiligten Sprüche haben immer den gleichen Abstand zur Halbjahresschwelle. Färbe ich den Bereich, den sie abdecken, erhalte ich Rechtecke, die sich nur nach ihrer Lage und Proportion unterscheiden. Die Abbildung zeigt eine Auswahl solcher Rechtecke. Ganz anders ist es im Seelenkalender der Erstausgabe 1912-13. Durch die schon erwähnten Ausnahmen kann ich staunend feststellen, dass verschiedene Strukturen entstehen, über die ich nachdenken kann. Ganz in dem Sinne, wie Rudolf Steiner es im folgenden Zitat zur Gewinnung der Imagination angibt. Für die abendländische Zivilisation ist der Weg in die übersinnlichen Welten der der Imagination. Dieser Weg kann so vollzogen werden, dass man versucht, sich ganz der äußeren phänomenologischen Welt hinzugeben, diese unmittelbar auf sich wirken zu lassen, mit Ausschluss des Denkens, aber so, dass man sie doch aufnimmt. Dass man wirklich im strengsten Sinne sich heranerzieht zu dem, was ich charakterisiert habe als den Phänomenalismus, als das Durcharbeiten der Phänomene. Wenn man die Begriffe verwendet hat, um die Phänomene anzuordnen, um die Phänomene hin zu verfolgen bis zu den Urphänomenen, dann bekommt man dadurch schon eine Erziehung. Hat man sich gewöhnt, kontemplativ lange und immer länger auf einem Bilde, das man ganz durchschaut, zu ruhen, und wiederholt man diesen Vorgang immer wieder und wiederum, so verstärkt sich die innere Seelenkraft und man wird zuletzt gewahr, dass man in sich selber etwas erlebt, von dem man vorher eigentlich keine Ahnung gehabt hat. Soweit Rudolf Steiner. Schauen wir nochmal genau hin. Erstens haben die Sprüche 12 und 51 keinen Buchstaben, wodurch sie keinen Gegenspruch haben. Zweitens weisen die Sprüche 26z und 27a keine grammatischen Entsprechungen auf, sie spiegeln also nicht, obwohl sie es der Anordnung nach müssten. Und drittens sind die Sprüche 14n und 39n sowohl Gegen- als auch Spiegelsprüche füreinander. Verbinde ich hier die als Spiegel und Gegenspruch zusammengehörigen Sprüche mit einem gedachten Faden, entstehen, bis auf eine Ausnahme, keine Rechtecke, sondern Gewebe. Der Faden beginnt oder endet jeweils bei einer der Ausnahmen. Vier Fäden entstehen so. In der Abbildung sieht man zwei Jahreskreise mit jeweils zwei Fäden eingezeichnet. Ein Faden ist braun gezeichnet und beginnt bei 26Z, geht zum Gegenspruch 52Z, zum Spiegelspruch 1a und zum Gegenspruch 27a. Und da endet der Faden, da die Sprüche nicht spiegeln. Ein anderer Faden beginnt beim Spruch 51 und webt sich durch einen großen Teil der Sprüche hindurch, bis er beim Spruch 12 endet. Im zweiten Kreis sind zwei andere Fäden dargestellt. Der eine Faden geht zwischen 14 Groß N und 39 Klein N hin und her. Eine Linie ist dieser Faden nur. Die umgebenden Sprüche sind so miteinander verbunden, dass sie ein Rechteck bilden, wie die Rechtecke sonst zu sehen sind in der späteren Seelenkalenderausgabe. Der Spruch 13M hat den Gegenspruch 38M, den Spiegelspruch 15, dieser hat wieder den Spiegelspruch 15O, der hat den Gegenspruch 40O und 40O spiegelt wieder mit 13M. Das ist ein geschlossenes System. Ob sich in diesen Fäden die Gewebe, die Kleider des geistigen Menschen, das heißt seine Wesensglieder erkennen lassen, möge jeder Leser für sich überlegen. Deutlich wird jedoch, dass der Seelenkalender von 1912-13 gerade durch seine Ausnahmen eine viel aussagekräftigere, lebendigere Bildung aufweist. Nur auf den ersten Blick verwirrt gerade die Vielzahl der darin enthaltenen Geheimnisse.